zumindest dieses Thema Verzicht auf chemische Pestizide, bessere Tierhaltung und so weiter spricht durchaus für den Bioanbau. Aber mit Blick auf das Thema der Superfoods nicht unbedingt, dass ich sagen würde, es muss dafür unbedingt Bio sein, wenn wir wirklich auf den Nährstoffgehalt darin schauen.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Superfoods auf dem Prüfstand. Nahrung als Medizin. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds. Es ist Donnerstag und Donnerstag ist Health Nerds Tag. Wir wollen heute eure Fragen beantworten rund um das spannende, große Thema Superfoods und Nahrung als Medizin. Funktioniert das wirklich? Gibt es Lebensmittel, die eine besondere Wirkung auf unsere Gesundheit, auf unseren Körper haben? Ja, gibt es. Darüber haben wir in der Hauptfolge vor einer Woche gesprochen. Matthias Baum hat es sehr gut erklärt und hat aber auch ganz klar gesagt, der Begriff Superfood oder Superfoods ist nicht geschützt. Ist ein reiner Marketingbegriff. Im Grunde kann jeder diesen Begriff verwenden und ich kann zu jedem Apfel, jeder Banane, jedem Schnitzel im Grunde sagen, es ist ein Superfood, wenn ich es marketingtechnisch irgendwie erklären möchte. Dass es tatsächlich viele Superfoods oder vermeintliche Superfoods gibt, die bei genauerer wissenschaftlicher Betrachtung sich eher als normale oder eher sogar schlechtere Lebensmittel zeigen, auch darüber haben wir gesprochen. Und wir haben aber auch ganz klar gesagt, es gibt eine Reihe von Lebensmitteln, von Pflanzen, von bestimmten Stoffen, die tatsächlich eine positive Wirkung auf unseren Körper haben. So, und da sind auch viele Fragen zugekommen. Matthias Baum, an dich, mein Lieber, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und uns heute Antworten liefern wirst.
Danke, Felix. Ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Es sind viele Fragen reingekommen, hat uns nicht gewundert, denn das Thema Ernährung, Körperoptimierung, das ist etwas, was hier bei uns in der Community sehr gesucht wird, wo wir auch immer viele Nachrichten von euch bekommen, könnt ihr zu diesem oder jenem Thema mal eine Podcast-Folge machen. Insofern Superfoods, freuen wir uns, dass es viele Fans da draußen gefunden hat, die diese Folge gehört haben und jetzt uns viele Fragen geschickt haben. Wir können nicht alle Fragen hier beantworten, aber wir haben jetzt mal einige rausgesucht, wo wir glauben, dass sie für viele von euch spannend und interessant sind. Ich fange einfach mal direkt an. Hier eine Frage, die sicherlich der ein oder andere sich schon mal gestellt hat. Kann ich zu viel Superfood essen und kann das irgendwie schädlich sein? Die Frage kommt von Johanna. Sie hat uns geschrieben per Instagram Direct Message, kurz und knapp auf den Punkt. Johanna, ich gebe die Frage direkt weiter an Matthias.
Ich glaube, es gilt grundsätzlich der Leitsatz, dass die Menge das Gift ausmacht. Also von daher, ja, ich würde schon sagen, es gibt immer auch ein zu viel. Mhm. Wir haben ja über Saaten beispielsweise gesprochen, über Samen. Wir finden dann im Lebensmittel selbst hilfreiche Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, spezifisch nochmal Antioxidantien oder eben wie bei Saaten und Samen auch einen hohen Anteil an Ballaststoffen unter Umständen, die man gerne bei Verdauungsproblemen einsetzt. Aber ein zu viel gibt es durchaus schon in alle möglichen Richtungen. Also zu sagen, das ist super, davon bitte ganz, ganz viel, würde ich auf jeden Fall versuchen zu vermeiden, eher ausgewogen einzustellen und ja, mit dem Blick der Superfoods, im Sinne von, wir haben nährstoffreiche Lebensmittel, wir haben natürliche Lebensmittel, wir haben bestimmte Antioxidantien, wir wollen Nahrung als Medizin einsetzen, dass man einen gewissen Fokus drauf legt, was nicht bedeutet, nur das und nichts anderes. Also ein typisches Beispiel, wir hatten auch über die Avocado gesprochen, die in den 10er-Jahren so stark gehypt worden ist, meines Erachtens, dass sie überall und spätestens in dem letzten Hipster-Restaurant noch irgendwie auf dem Brot draufgeschmiert worden ist. Ein zu viel gibt es durchaus und auch ein Überkonsum. Und Avocado ist dann ein schönes Beispiel, weil je nachdem, wenn das Thema auch Gewichtsreduktion vielleicht noch mit einer Rolle spielen sollte, haben wir eine hohe Kaloriendichte und nicht viel hilft viel, dass man sagt, okay, dadurch nehme ich ab, wenn ich mich damit überbilanzieren würde. Und das können wir eigentlich für jedes Lebensmittel so erkennen. Und dann gilt natürlich immer nochmal der individuelle Stoffwechsel, wie man damit umgehen kann und wie man es verdaut und ob die Nährstoffe letztendlich wirklich ankommen können.
Diesen Leitsatz hattest du schon ein paar Mal hier in den Podcasts genannt. Die Menge macht das Gift. Das ist schon interessant, ja. Dass im Grunde ja auch alle Lebensmittel irgendwie unser Immunsystem triggern, unseren Körper irgendwie auch reizen in einer gewissen Form, auch Säuren oder Stoffe enthalten, die durchaus auch eben den Körper oder bestimmte Teile triggern. Und klar, wenn man davon zu viel zu sich nimmt, kann das dann eben auch eine toxische Wirkung haben?
Das durchaus. Also wirklich auch eine toxische Wirkung, gerade wenn wir über auch Antinutrienten in einem Übermaß sprechen, also nur auf Hülsenfrüchte zu setzen beispielsweise oder ausschließlich eben auf Saaten zu setzen. das kann durchaus ein gesundheitliches Thema werden und es widerspricht eben auch dem Grundsatz, wenn wir über eine evolutionäre Ernährung sprechen, dass wir den Aspekt der Vielfalt völlig außen vor lassen. Mhm. Und von daher macht es durchaus Sinn, über die Abwechslung zu gehen in beide Richtungen. Also ich würde, wenn es keine gesundheitlichen Probleme gibt, sondern einfach so für das gesunde Leben grundsätzlich gesundheitsförderlich seine Ernährung quasi umzustellen, dann sind Ausreißer, die man mal hat, und das kann man dran orientieren, ob man es an Kalorien bilanziert oder ob man es an der Häufigkeit festlegt, aber mal eine Pizza essen oder ein Stück Pizza essen ist natürlich nicht das Problem. Und wird auch auf die Dauer, wenn man sich konstant auch vielfältig ernährt, kein Problem sein. Eine Handvoll Saaten wird kein Problem sein, aber der einseitige Konsum beschränkt auf einzelne Lebensmittelgruppen, die dann in unserer Gesellschaft natürlich gerne dann noch verarbeitet sind und überall drin zu finden sind, bietet dann definitiv keinen gesundheitlichen Vorteil mehr. Also ja, zu viel ist zu viel und die Menge macht das Gift.
Und nur für den Fall, dass es jemand jetzt falsch verstanden hat, Pizza ist kein Superfood.
Gut, dass du es nochmal sagst.
Die nächste Frage hat uns erreicht über Facebook. Josephine hat uns eine sehr, sehr nette Nachricht geschrieben. Ich kürze sie ein bisschen ab. Sie hat erstmal uns ein bisschen geschrieben, wie sie die letzten Monate mit den Health Nerds verbracht hat, dass sie jeden Donnerstag morgens ein Ritual hat und nach dem Aufstehen direkt noch im Bett liegend mit dem ersten Kaffee immer schon unsere Folgen hört. Josephine, das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank dafür. Und sie hat ihre Frage natürlich mitgeschickt zum Thema Superfoods. Sie fragt, also macht es Sinn, Superfoods nach persönlichen Gesundheitsthemen auszuwählen? Ich selbst habe immer wieder Probleme mit meiner Haut. Es gibt Phasen, in denen ich kleine Pickel am Körper bekomme, nicht nur im Gesicht, sondern auch zum Beispiel an den Beinen und Armen und merke, dass es offenbar mit meiner Ernährung zusammenhängt. Viele Grüße, Josephine.
Da würde ich sagen, auf jeden Fall kann man das auswählen oder sich einfach Eselsbrücken damit bauen. Gleiches Thema, wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, das heißt nicht nur ausschließlich diese Lebensmittel zu essen. Mhm. Wer Artgerecht kennt, wer das Buch von Leon Daniel kennt, werde wieder Mensch, wo wir ja auch im Bereich der Nahrung als Medizin immer auch bei spezifischen Wirkmechanismen natürlich Empfehlungen finden, welche Lebensmittel sind für was am ehesten geeignet. Solche groben Einteilungen gibt es ja. Also man kann beispielsweise, das, wenn wir über das Thema Herzgesundheit oder Herz-Kreislauf-System-Gesundheit, haben wir ja auch schon mal eine Episode zu gemacht. Und dann tauchen ja letztendlich im Umkehrschluss auch wieder Superfoods auf. Beziehungsweise wir sprechen eigentlich häufiger über die Mikronährstoffe, die darin enthalten sind, die ein Lebensmittel dann ja im Umkehrschluss, so hatten wir es ja definiert, zu einem Superfood machen würden. Herzgesundheit ist ein typisches Beispiel, wo man schnell auf das Thema zum Beispiel Konsum von gesunden Fetten zurückkommt, also Omega-3-Fettsäuren. Und dann wissen wir, okay, wir finden sie entweder in der pflanzlichen Form in Ölen, da müssen wir aber auf die Verhältnisse von Omega-6 zu Omega-3 achten. Und wenn wir spezifisch EPA und DHA haben wollen, auch in direkter Form, dann gibt es zwei Konsummöglichkeiten für uns, entweder aus Fisch und Meeresfrüchten oder und aus Algen. Und genauso hatten wir über, hatte ich ja auch als mein Superfood beschrieben, Olivenöl beispielsweise gesprochen, wo wir sagen, wir haben einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren, der Ölsäure insbesondere, und wir haben einen hohen Anteil, wenn es ein hochwertiges Olivenöl aus erster Pressung ist, an Polyphenolen, also sekundären Pflanzenstoffen, Flavonoiden, die eine antioxidative Wirkung haben. Und das ist im Kontext zum Beispiel der Herz-Kreislauf-Erkrankung sinnvoll. So, und dann könnte man sagen, okay, zur Eselsbrücke für Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann ich beispielsweise über Nüsse, Fisch, Meeresfrüchte, Algen und Olivenöl nachdenken. Wenn wir das Thema Immunsystem, da haben wir dann auch immer wieder gerne, auch aus der Phytotherapie kommt, da ist immer der Zusammenhang, Immunsystem unterstützen Zitrusfrüchte. Warum? Die erste Assoziation wird wahrscheinlich sein Antioxidantien, Vitamin C, was ich vielleicht darin aufnehmen könnte. Oder eben auch Knoblauch, wo wir eine Immunstärkung mit dabei haben. Und genauso geht es weiter in Richtung Verdauungsunterstützung. Das Thema haben wir, wenn wir über Darmsanierung, Reset und Ähnliches sprechen, glaube ich, auch immer wieder als Thema. Und auch unterschiedliche Herangehensweise. Typischerweise findet man da draußen eher fermentierte Milchprodukte, sowas wie Joghurt beispielsweise, den man gerne mit Kefir auch selbst machen kann, aber dann im besten Falle mit Rohmilch. Oder grundsätzlich fermentierte Lebensmittel, Sauerkraut, Kimchi. Man kann ja so einiges fermentieren. Warum? Weil ich hier andere Mikroorganismen drin habe, also probiotische Bakterien. Und die kann ich darüber aufnehmen. Und dann genauso auch wieder, was dann gerne kommt, Saaten beispielsweise. Oder Lebensmittel, die sehr ballaststoff-, faserstoffreich sind. Also Gemüse, die intrazelluläre Kohlenhydrate haben, die eher strukturbildend sind und dementsprechend ein guter Nährboden für Bakterien sind. Und dann komme ich auf das Thema, wenn man speziell für die Haut spricht, auch da könnte man das machen. Und wir können uns jetzt natürlich überlegen, okay, was macht dann besonders Sinn? Im Sinne, so würde ich nämlich drauf schauen, im ersten Step, welche Mikronährstoffe sind bekanntermaßen sehr hilfreich, wenn wir über die Haut sprechen? Und dann können wir auf Spurenelementebene auf jeden Fall über Zink und Selen sprechen, weil sie quasi einmal auf immunologischer Ebene, aber auch Hautregeneration und Zellfunktionen eine sehr entscheidende Rolle spielen und Selen natürlich auch antioxidative Eigenschaften dann mit aufweist. Und wir können auch hier über die Omega-3-Fettsäuren sprechen, EPA und DHA. Und gerade wenn Menschen ein Thema haben mit sehr trockener Haut oder auch ein Thema haben, sie hat es mit den Pickeln beschrieben, das kommt so ein bisschen drauf an, was es dann für Pickelchen sind. Viele haben das so an Oberarmen, Oberschenkeln. Da ist vor allen Dingen hilfreich, neben den Omega-3-Fettsäuren wirklich auch zur Befeuchtung. Und warum? Omega-3-Fettsäuren brauche ich hier auch nicht nur für das Immunsystem. Es ist kein Antioxidant, aber ich brauche es eben als Regulation der Entzündungsreaktion, also wenn entzündliche Prozesse ablaufen. Und natürlich als strukturgebendes Element für meine Zellmembran. Also sollte ich versuchen, möglichst viel davon aufzunehmen. Umgesetzt in Superfoods heißt es, Meeresfrüchte, Fisch zu konsumieren und auch in höheren Mengen zu konsumieren. Und auch hier, anknüpfen vielleicht noch an die letzte Frage, könnte man sagen, auch hier gibt es ein zu viel, weil natürlich auch fetter Seefisch, auch älterer Fisch, da muss man ein bisschen auf die Fischauswahl achten, durchaus ein Thema ist, was mit Schwermetallbelastung eine Rolle spielen kann. Also den Blick sollte man auch mit im Auge behalten. Und zuletzt eben Vitamin A, gerade für die Haut, besonders wichtig. Und lass uns das übersetzen in Superfoods. Also natürlich kann ich Vitamin A auch in Lebensmitteln finden. Vitamin A direkt in der Form, vor allen Dingen in tierischen Lebensmitteln, wie beispielsweise der Leber oder auch dem fetten Seefisch. Also fettlösliche Vitamine finde ich eher da drin. Leber, Rinderleber enthält hohe Mengen an direkt verfügbarem Vitamin A. Ich kann das auch aus einer pflanzlichen Quelle ziehen, zum Beispiel Karotten oder Süßkartoffel, Grünkohl oder Spinat. Könnte man alles auch als Superfood bezeichnen, weil sie diese Vorstufe enthalten, nämlich die Beta-Carotine, die dann im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden können. Und wenn ich die konsumiere, dann sollte ich die mit einer Fettkombination essen. Und das ist naheliegend, das sagt man immer wieder, auch fettreiche Vitamine, die ich in der Supplementierung grundsätzlich habe oder auch Omega-3-Fettsäuren, immer in Kombination mit einer fettreichen Mahlzeit. Warum? Weil mehr Fett in der Mahlzeit sorgt letztendlich auch für eine bessere Aufnahme von Fett. Dann werden mehr Lipasen aus der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet, der ganze Verdauungstrakt bereitet sich darauf vor. Also wenn ich nur, und jetzt gehen wir mal von Superfood zu Supplement, wenn ich sage, ich kann nicht so viel Fisch essen, also esse ich direkt oder verwende direkt Nahrungsergänzungsmittel der Omega-3-Fettsäuren und schluck die einfach nur runter, dann wird wahrscheinlich weniger ankommen. Deshalb im Kontext einer fettreichen Mahlzeit. Und das gilt eben für diese Vitamin-A-Lebensmittel, Karotten, Süßkartoffeln, Grünkohl, Spinat eben auch. Und im besten Falle bei der Rinderleber, wenn ich die verwenden würde, eben auch in der Kombination.
Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Matthias. Rinderleber schließt die nächste Frage aus, beziehungsweise die nächste Hörerin, die uns hier geschrieben hat. Sally hat uns eine Nachricht geschickt auf artgerecht.com und sie schreibt, liebe Health Nerds, ich bin seit relativ kurzer Zeit Veganer. Gibt es Superfoods oder generell Nahrungsmittel, die ich in meine Ernährung einbauen sollte? Vielen Dank für eure Unterstützung. Liebe Grüße, Sally.
Ja, gibt es auf jeden Fall. Dinge, die in der veganen Ernährung grundsätzlich darauf geachtet werden sollte und sicherlich auch im Kontext der Lebensmittelauswahl. Lasst mich aber erst einmal die Ernährungskomponenten etwas dekonstruieren und darauf schauen, was ein häufiges Thema ist, was bei der veganen Ernährung fehlt. Ein wichtiges Thema, das ist auch weitestgehend bekannt, aber wenn wir über das Thema beispielsweise bestimmter Vitamine sprechen, stehen im Vordergrund B-Vitamine und insbesondere Vitamin B12. Und wir haben in einer Folge mal ausführlich auch dazu gesprochen, wenn wir über Hirnentwicklung und Ähnliches gesprochen haben, da sollten wir auf jeden Fall über die Zufuhr von Vitamin B12 nachdenken. Einfach für die Funktion des Gehirns, für die Energieproduktion und insgesamt, dass man nicht in eine Unterversorgung kommt. Und wir sehen eigentlich in der Bevölkerung auch mit einer Mischkost, dass häufig auch Vitamin B12 eher in der Unterversorgung ist, obwohl tierische Lebensmittel konsumiert werden. Wenn ich mich vegan ernähre, kann ich aber nicht die ausreichende Menge über die vegane Ernährung mit abdecken. Von daher steht das für mich so als Punkt der Must-Haves, wenn es um die Supplementierung geht, als vegane Variante. Da würde ich auf jeden Fall drauf schauen. Ein anderes Thema, was immer wieder angesprochen wird, auch hier, die essentiellen Fettsäuren. Natürlich kann ich die zu gewissen Teilen, bei den essentiellen Fettsäuren sprechen wir von Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren, und die kann ich natürlich zu einem gewissen Teil auch über pflanzliche Komponenten abdecken. Da reden wir wieder über die guten Verhältnisse von Omega-6 zu Omega-3, häufig schon drüber gesprochen. Gleiches Prinzip, die Umwandlung von Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren funktioniert über das gleiche Enzym, die Delta-6D-Saturase. Und der Mensch ist leider oder Gott sei Dank keine Pflanze. Und was für eine Pflanze gut funktioniert, reicht Homo sapiens häufig nicht aus. Und gerade in unserem Breitengrad, und ich sage unsere, wäre ein Hauptfokus mehr halt eben im deutschsprachigen Raum, neigt unser Stoffwechsel eher dazu, weniger Delta-6D-Saturase zu produzieren. Man konvertiert das eben nicht so gut. Und von daher ist die reine Kompensation über pflanzliche Öle unter Umständen ein Thema. Und von daher gibt es aber gerade bei dem Thema der Omega-3-Fettsäuren, aber eben auch bei den Omega-6-Fettsäuren, pflanzliche Alternativen. Also ich kann zum Beispiel aus Pilzen die notwendige Arachidonsäure erzeugen. Die brauche ich auch. Die braucht mein Gehirn übrigens auch. Neben DHA ist die Arachidonsäure, die Omega-6-Fettsäure, die zweitwichtigste Fettsäure im Gehirn. Und ich brauche sie. Und die kann man auch quasi supplementieren. Oder eben im Konsum über Pilze beispielsweise vermehrt mit aufnehmen, auch wirkliche Superfoods. Und wenn ich keinen Fisch konsumiere, eben über Algen. Weil da habe ich auch direkt EPA und DHA zur Verfügung. Und auch hier drüber nachgedacht, kann ich so viel konsumieren? Weil dann wird es natürlich mengenmäßig schon etwas mehr und ich sollte es regelmäßig quasi in die Ernährung mit einbauen. Oder wären das auch Punkte der Supplementierung? Und wenn ich über Pilze spreche, ist auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel die Eiweißmenge, die ist in Pilzen teilweise relativ hoch. Und Eiweißkonsum ist auch etwas, was gerne unterrepräsentiert ist in der veganen Ernährung. Ich weiß, dann hört man häufiger, okay, ich kann aber doch auch Eiweißquellen aus Hülsenfrüchten ziehen oder kann sie aus anderen Lebensmitteln ziehen. Durchaus ein Punkt und kann auch ein Teil des Ganzen sein. Führt mich eher wieder dazu zurück, funktioniert die Aufspaltung gut und reicht mir die Versorgung im Verhältnis zu, macht es mir vielleicht Verdauungsbeschwerden, wenn ich ausschließlich sehr viele Hülsenfrüchte konsumiere. Der Vorteil bei der veganen Ernährung durchaus ist, dass per se ein höherer Faserstoffanteil mit dabei ist. Das ist grundsätzlich gut für das Darmmikrobiom. Und nicht zu vergessen auch das Thema Eisen und Eisenhaushalt. Auch da sollte man drauf schauen, dass man ausreichend eisenreiche Lebensmittel in der veganen Ernährung einbaut. In der Supplementierung haben wir da häufiger das Thema Curryblatt beispielsweise mit dabei. Rote Beete ist aber zum Beispiel auch eine gute Quelle. Und die Eisenversorgung kann ich darüber sicherlich durchaus sicherstellen. Der nächste Punkt ist aber, und das wissen wir beim Thema Eisenhaushalt ja, ist es nur das Thema Eisen oder eben auch die Aktivität des Immunsystems, die Eisenverteilung verändert. Das müsste man sich in dem Falle vielleicht nochmal anschauen. Bedeutet zusammengefasst, um das Thema des Eiweißhaushaltes, das Thema der Omega-3-Fettsäuren, der B-Vitaminversorgung, Cholin, L-Carnitin adäquat mit abzudecken, würde ich, insbesondere wenn es um Omega-3-Fettsäuren geht, natürlich über eine gewisse Auswahl von Ölen mir das auf der einen Seite mit anschauen, aber auf jeden Fall den Konsum von Algen oder eben auch das Thema als Extrakt, als Supplement mit zu verwenden. Bei Eiweiß ist zumindest mit zu tracken, zu schauen, wie viel Eiweiß konsumiere ich, auf eiweißreiche pflanzliche Lebensmittel schaue, eventuell hier aber auch auf Shake-Alternativen ergänzen noch mit ausweiche, wenn ich sonst mich wirklich mit zu wenig Eiweiß versorge. Da kann man zum Beispiel Hanfprotein nochmal mit einbauen. Man kann Spirulina mit einbauen, was sicherlich auch nochmal so eine Superfood-Thematik mit aufgreift. Bei Vitamin B12, Cholin und L-Carnitin haben wir keine guten Superfood-Alternativen, außer aus dem tierischen Spektrum. Von daher würde ich hier auf jeden Fall über die Supplementierung nachdenken. Und dann ist meines Erachtens, wenn man sich selbst dafür entscheidet, für eine vegane Ernährung, das durchaus möglich. Aber man muss eben auf bestimmte Mikronährstoffe achten und sie unter anderem über die Nahrung mit den passenden Superfoods mit abdecken.
Wer noch mehr zum Thema vegane Ernährung erfahren will, ich habe auch nochmal geschaut in unserem Health Nerds Podcast Katalog. Wir haben vor einiger Zeit eine spannende Folge dazu gemacht, die beste Ernährung für uns Menschen, vegetarisch, vegan, artgerecht, Fragezeichen. Da wollen wir gar nichts glorifizieren oder als die ultimative Ernährungsform ausrufen, sondern wir haben einfach mal wissenschaftlich geschaut, auf uns Menschen. Welche Ernährungsform passt am besten? Was für Nahrungsmittel, was für Bausteine braucht unser Körper, um eben optimal zu funktionieren? Ist eine sehr spannende Folge. Wir hatten damals veganen Koch Tore Hildebrand zu Gast. Der hat uns Lust auf Veggie und vegan Food gemacht, hat auch ein paar tolle Rezeptideen mitgeliefert. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, mehr erfahren wollt, einfach mal eingeben Health Nerds vegan und dann findet ihr diese Folge ziemlich weit oben in unserer Liste. Lass uns hier einen kurzen Break machen und über Artgerecht sprechen. Das ist das Unternehmen hinter den Health Nerds und diesem Podcast. Auf einer rein wissenschaftlichen Basis entwickelt das Team von Artgerecht extrem hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Immer mit dem Blick auf unsere Evolution und dem Ziel, wirklich nur die reinsten und am besten kompatibelsten Inhaltsstoffe zu identifizieren, um unserem Körper das zu geben, was ihm häufig fehlt. Iron, Elferin, Energy. Das sind einige der Top-Supplements von Artgerecht, auf die zum Beispiel Spieler unserer Fußballnationalmannschaft oder Trainerteams der Bundesliga und viele andere Leistungssportler und High-Performer vertrauen. Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob Supplements mit einer extrem hohen Bioverfügbarkeit für dich einen spürbaren Unterschied machen können. Deswegen probier's doch einfach mal aus. Mit dem Code HealthNerds15 bekommst du als Neukunde 15% Rabatt auf deine erste Bestellung auf artgerecht.com. Schau es dir doch einfach mal an, während du jetzt die Health Nerds weiterhörst. Auf artgerecht.com sparst du als Neukunde 15% auf deine erste Bestellung mit dem Code HealthNerds15. Den Code und den Link packen wir dir auch noch einmal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Matthias, die nächste Frage hier in unserer Sprechstunde. Da hat uns Fabian geschrieben. Moin, eine Frage zur neuen Superfoods-Folge. Inwiefern macht es ein Lebensmittel wirklich gesünder oder eben nicht gesünder, wenn es bio ist? Zum Beispiel bei einer Paprika, Apfel oder Avocado. Also was ich meine, lohnt sich der deutliche Preisunterschied wirklich? Viele Grüße und wie immer eine super Folge, Fabian. Das ist ein gutes Ding. Ich meine, da haben wir auch schon ein paar Mal das Thema angerissen. Bio-Lebensmittel. Man steht im Supermarkt, dann liegen da links die normalen Bananen, rechts die Bio-Bananen. Meistens sehen die Bio-Bananen nicht so groß, nicht so gelb, nicht so saftig aus wie die Nicht-Bio-Bananen. Und das trifft auf viele Lebensmittel zu. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, und dann, Matthias, kannst du direkt mal deinen wissenschaftlichen Blick drauf geben. Es gibt teilweise sogar Bio-Lebensmittel, die günstiger sind als Nicht-Bio. Habe ich ein paar Mal jetzt schon gehabt, dass tatsächlich vielleicht, weil sie eben kleiner sind, ein bisschen, na, ich will nicht sagen hässlicher, aber eben nicht so ansehnlich, saftig, hochgezüchtet wie eben Nicht-Bio-Lebensmittel. Vielleicht müssen sie deshalb auch etwas günstiger manchmal sein oder werden einfach anders und günstiger hergestellt. Aber gib uns mal eine Einschätzung. Macht Bio wirklich einen großen Unterschied? Das ist im Grunde der Kern der Frage, wie ich sie verstehe.
Bio kann einen großen Unterschied machen. Wenn wir es auf die Superfood-Episode beziehen und auf die Themen, die darin enthalten sind, Antioxidantien, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, nicht unbedingt. Worum geht es, wenn wir über Bio und also Bio-Lebensmittel und die sogenannten konventionellen Lebensmittel sprechen? Dann haben wir eigentlich ein Thema, und wir haben das ja nicht nur bei pflanzlichen Stoffen. Jetzt Fabian hat jetzt hier beispielsweise die Paprika, Äpfel und Avocados aufgeführt. Da gehe ich auch gerne gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber der wesentliche Unterschied ist eigentlich die Anbauthematik. Und im Bio gibt es ja verschiedene Biosiegel und auch verschiedene Anforderungen. Und das macht unter Umständen auch das Lebensmittel am Ende teurer. Wenn wir nämlich auf Bio-Lebensmittel schauen, tierischen Ursprungs, wenn wir dann über Platz in Ställen und so weiter, dann kann weniger angebaut werden. Das wirkt sich logischerweise auf den Preis aus. In erster Linie geht es aber, wenn ich über Bio und konventionelle Lebensmittel im Unterschied spreche, um ein wichtiges Thema, nämlich Pestizide und Chemikalien. Und die Frage des Anbaus und die Frage, welche Pestizide und Düngemittel werden eingesetzt und wie reichern die sich unter Umständen auch in dem jeweiligen Boden an? Und wie wirkt sich das dann im Umkehrschluss tendenziell auf die eigene Gesundheit aus, wenn ich in regelmäßigen Abständen Lebensmittel, die häufig gespritzt werden, die viel mit Düngemitteln versehen werden und so weiter, auf die Qualität des Produktes aus, beziehungsweise was lagert sich dann in dem Wachstumsprozess in den Zellen beispielsweise mit an oder in Schalen vor allen Dingen? Das ist ein wichtiger Aspekt dabei, bedeutet aber im Umkehrschluss auch nicht, und dessen muss man sich auch im Klaren werden, die Entscheidung, Bio zu kaufen, ja oder nein, ist häufig, für viele ist es eine finanzielle Frage, für andere auch eine Frage der Sinnhaftigkeit, soll ich das jetzt wirklich tun, weil diese Diskussion wird häufiger geführt, weil Bio-Lebensmittel werden ja nicht irgendwie geschützt vor Schädlingen. Das heißt, dann werden eben nicht chemische oder pestizidhaltige Präparate verwendet, aber wir haben durchaus andere Strukturen, auch gerne so Metalloxide oder sowas, die in die Richtung verwendet werden, die sie natürlich auch anlagern können. Also ob jetzt alles dann per se besser ist, ist eine Frage, aber und wir haben ja häufiger auch diese Empfehlung, achte wenn dann eher auf Bio mit dabei, weil es uns in dem Kontext und vor allen Dingen, wenn wir über eine artgerechte Ernährung in Richtung Darmregeneration sprechen, wenn ich das jetzt die Ernährung umstelle und ein Übermaß und eine Anflutung von den Pestiziden habe, das unter Umständen ein weiterer negativer Faktor sein kann. Lass uns aber mal weitergehen, wenn wir auf das Thema des Nährstoffgehaltes schauen. Das haben wir auch immer wieder als Thema. Wir wissen, dass unsere Lebensmittel sich im Nährstoffgehalt verändern über die letzten Jahre des Anbaus. Das macht total viel Sinn. Wenn auf dem gleichen Boden immer wieder Lebensmittel gezüchtet werden, ziehen sich Nährstoffe raus und die verwendeten Pestizide und auch Düngemittel haben natürlich einen Einfluss darauf, was kommt dann am Ende im Lebensmittel an. Weil irgendwoher müssen ja diese gebildeten Vitamine und Mineralien vor allen Dingen auch kommen. Und wenn der Boden das nicht hergibt, wird es nicht funktionieren. Aber es gibt ja auch bestimmte Lebensmittel, die quasi selbst diese Stoffe produzieren können. So. Es gibt aber nicht einen wirklichen signifikanten Unterschied oder auch keine konsistente beschriebene Datenlage, dass jetzt der Nährstoffgehalt einer Biofrucht oder eines Biogemüses deutlich höher ist als der einer konventionell gezüchteten. Was wir schon sehen, ist, dass es sich unterscheidet zu dem, was mal früher drin war. Und was unter Umständen eine Möglichkeit ist, zu sagen, okay, kann ich selbst einen gewissen Anbau betreiben, um damit natürlich eine höhere Nährstoffdichte zu bekommen? Oder kann ich diese Nährstoffdichte anderweitig ausgleichen und sie, wenn nicht über die Nahrung selbst, eben über eine Abdeckung auch mit Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, wenn ich sie denn benötige, abdecken? So, und dann gibt es natürlich andere Dinge rund um Umwelt und Nachhaltigkeit, wo Bio und Bioanbau natürlich eher drauf gesetzt wird, weil es einen Impact auf die Umwelt logischerweise hat und auf Dauer auch. Und konventionell heißt im Endeffekt auch effizienter. Und das gilt für pflanzlich wie tierische Lebensmittel, die letztendlich daraus gebildet werden, möglichst effizient, möglichst kostengünstig zu produzieren. Und das ist sicherlich etwas, was sich verändert und zumindest dieses Thema Verzicht auf chemische Pestizide, bessere Tierhaltung und so weiter, spricht durchaus für den Bioanbau. Aber mit Blick auf das Thema der Superfoods nicht unbedingt, dass ich sagen würde, es muss dafür unbedingt Bio sein, wenn wir wirklich auf den Nährstoffgehalt darin schauen.
Dann lass uns, Matthias, für Fabian aber noch einmal konkret auf seine drei Beispiele schauen. Paprika, Äpfel, Avocado. Bio kaufen oder egal?
Also nährstoffseitig scheint es da nicht den signifikanten Unterschied zu geben. Aber wenn wir bei dieser Pestizidbelastung bleiben, dann haben wir insbesondere bei Paprika eher den Fokus, dass wir sagen, okay, da würde sich beispielsweise Bio lohnen. Insbesondere, wenn man vielleicht auch selbst das kennt, dass man auf bestimmte Lebensmittel auch nicht gut reagiert. Also wir haben ja häufig auch schon über so allergische Reaktionen. Das muss nicht unbedingt nur bedingt sein durch das Lebensmittel selbst, sondern vielleicht auch darauf abgelagerte oder darin abgelagerte Pestizide. Also bei Paprika würde sich das nach unserer Einschätzung schon lohnen. Bei Äpfeln definitiv auch. Äpfel zählen nämlich wirklich zu den Lebensmitteln, die tendenziell sehr hohe Pestizidrückstände haben. Also von daher lohnt sich hier die Verwendung von Bio nach unserer Einschätzung auf jeden Fall. Und bei Avocado, die ja wirklich sehr stark belastet sind, und wenn wir so diese klassische, die Hass-Avocado beispielsweise nehmen, neben den Transport, neben den anderen Umweltaspekten, wenn wir das mit dazu berücksichtigen, da haben wir es aber so, dass wir, und gleiches Prinzip, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, welche Strategie wählt die Pflanze, und wir haben hier eine andere Schale mit dann dem Fruchtfleisch letztendlich drin und dem Kern, dient dann letztendlich auch dem Kern zu wachsen. Aber durch diese Schale habe ich im Fruchtfleisch selbst nicht viele Antinährstoffe. Deswegen können wir das gut essen. Und die Schale ist so dick, dass wir bei den Pestizidrückständen eher eine geringere Belastung haben. Wo man jetzt den Vergleich zwischen Bio und konventionell gewachsenen Avocados sich nochmal überlegen könnte. Also das wäre vielleicht ein Faktor, wo man eher auf Pestizidebene nochmal genauer drauf schauen könnte. Für diese drei Lebensmittel jetzt. Und ich weiß, für viele ist der Kauf aber auch so vielleicht für das gute Gewissen. So Bio ist dann ja per se besser, aber wie ich versucht habe jetzt zu beschreiben, gibt es unterschiedliche Betrachtungen dazu.
Superfoods auf dem Prüfstand, Nahrung als Medizin, das war die Sprechstunde mit euren Fragen zu diesem spannenden Thema. Und Leute, bevor wir euch jetzt in den Tag verabschieden, muss ich euch noch erzählen, der Matthias und ich, wir haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ein bisschen privat gesprochen. Matthias hat mir ein paar spannende Sachen erzählt, was er gerade in seinem Leben geändert hat. Also jetzt nichts familiäres, sondern was ein sportliches und Ernährungsthema angeht. Und was für krasse Erfolge er jetzt nach den ersten Tagen bei sich feststellt. Und
Wochen,
ja. Also 30 Tage hast du, glaube ich, gesagt, machst du das jetzt ungefähr.
Ja, ja, ja.
Wir wollen noch nicht zu viel verraten, weil ich habe gesagt, das ist so spannend und das ist so motivierend, was du mir erzählt hast. Das wird viele Leute interessieren. Wir müssen dazu eine Podcast-Folge machen. Wir werden uns jetzt in den nächsten Tagen mal Gedanken machen, wie wir das in eine Form gießen, dass es auch irgendwie Spaß macht, dazu zu hören. Aber ich kann euch eins schon jetzt versprechen, wenn ihr genau wie ich immer auf der Suche seid, wie kriege ich mein Leben optimiert, wie kann ich meinen Körper gesund und fit halten, wie schaffe ich es vielleicht wirklich ein paar Kilo dauerhaft abzunehmen, wie schaffe ich es wieder Sport in meinen stressigen Familienalltag irgendwie zu integrieren, dass ich es mir nicht als Qual vornehme, sondern dass ich wirklich Spaß dran habe, dass ich Bock drauf habe und dass ich sehe, mein Körper verändert sich zum Positiven. Wenn ihr das genau wie ich wollt, dann ist diese Podcast-Folge etwas für euch. Wir haben noch kein genaues Datum, aber ich würde mal sagen, spätestens Ende September werden wir diese Folge on air schicken. Und Matthias, ich werde dich knechten mit ganz vielen Fragen. Du musst uns das, was du mir heute so angerissen hast, dann nochmal sehr genau erklären. Und ich will nicht zu viel sagen, aber ich glaube, das ist etwas, das kann unser Leben tatsächlich nachhaltig verändern. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich. Ja, jetzt lege ich die Messlatte hoch, gell?
Ja, es ist schon.
Ja. Aber sei ehrlich, dein Leben hat es schon in diesen 30 Tagen verändert.
Auf jeden Fall. Und das ist etwas, wo es sich, glaube ich, lohnen würde, reinzuhören. Und der Zünder soll eigentlich sein, den Gedanken in die Richtung etwas zu verändern. Und dann bin ich sehr gespannt, ob das Menschen mit umsetzen.
Super. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, auch in den kommenden Folgen immer mal schon so ein bisschen einen Ausblick geben. Aber Ende September wird diese Folge on air gehen und das wird richtig gut. Leute, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören, für eure Treue. Eine schöne Woche. Nächsten Donnerstag haben wir wieder ein spannendes Thema hier bei den Health Nerds. Bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.